Herr Professor Kappeler, in den vergangenen Wochen sind unglaublich viele Fälle von Missbrauch in Internaten, Heimen, kirchlichen wie weltlichen Einrichtungen öffentlich geworden. Wie ist es zu erklären, dass jetzt so ein großer Aufschrei da ist?
Es handelt sich jetzt um ehemalige Jugendliche, heute Männer zwischen 40 und 50 Jahren und Frauen zwischen 40 und 50 Jahren, die aus gutbürgerlichen Familien kommen, die in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt sind. Die Orte des Geschehens sind hochrenommierte Elite-Schulen, Internate, die normalerweise von den Kindern prominenter Bürger und Bürgerinnen besucht werden. Und das ist jetzt ein Skandal, der, man könnte schon sagen, die tragenden Schichten der Gesellschaft erreicht hat, wo es auch um deren öffentliches Ansehen geht, um deren Image, auch um das Image dieser Institutionen. Und da gibt es von vornherein eine sehr viel größere Aufmerksamkeit als zum Beispiel bezogen auf die ehemaligen Heimkinder, auch Frauen und Männer, die heute zwischen 50 und 70 Jahre alt sind, die schon seit vielen Jahren massive Erfahrungen auch von sexuellem Missbrauch auf den Tisch gelegt haben. In der Petition, die ehemalige 2006 in den Bundestag eingebracht haben, spielte der sexuelle Missbrauch eine ganz zentrale Rolle. Und das hat in keiner Form zu einem gesellschaftlichen Aufschrei geführt. Keine Bundesministerin hat sich dazu geäußert, die Bundeskanzlerin schon gar nicht. Und die Ehemaligen haben jahrelang darum kämpfen müssen, dass ihre Petition Erfolg hatte und schließlich darum der Tisch Heimerziehung eingerichtet wurde und dann auch noch nach einer Aktion der ehemaligen Bundesfamilienministerin deutlich reduziert und ohne, dass von vornherein klar war, hier geht es auch um Entschädigungszahlungen. Im Gegenteil, die Familienministerin von der Leyen hat nach Begründung des Runden Tisches einen Brief geschrieben an alle Jugendminister in der Republik. Die Bundesregierung wünscht nicht, dass in diesem Gremium über materielle Entschädigungen diskutiert wird. Die große Aufregung, die jetzt in der Republik über die bekannt gewordenen Missbrauchsfälle an kirchlichen und staatlichen Eliteschulen entstanden ist, birgt auch ein großes Problem. Seit Jahren bemühen sich ehemalige Heimkinder über solche Erfahrungen in von kirchlichen und staatlichen Trägern geführten Heimen zu berichten und öffentliche Aufmerksamkeit zu bekommen. Und man muss sagen, das ist ihnen bis heute nicht in dem erforderlichen Maße gelungen. Wir haben es hier mit einer Zweiklassenwahrnehmung und Diskussion zu tun. Auf der einen Seite handelt es sich um Kinder und Jugendliche aus gutbürgerlichen Familien, aus der Mitte der Gesellschaft und um Eliteinstitutionen. Bei den ehemaligen Heimkindern handelt es sich um Menschen vom Rande der Gesellschaft, die immer stigmatisiert gewesen sind und die jahrelang gebraucht haben, mit ihren Anliegen in der Politik so weit durchzudringen, dass der runde Tisch Heimerziehung schließlich eingesetzt werden konnte.
Wie hat die Kirche verhalten über die Jahre? Was hat sie getan zur Aufklärung?
Als im Jahre 2006 das Buch von Peter Wensierski, Schläge im Namen des Herrn, herauskam, das ja eine Initialzündung bewirkt hat in der Auseinandersetzung mit der Heimerziehung der 40er bis 70er Jahre, hat die katholische Kirche sehr stark versucht, diese Kritik zurückzuweisen, und zwar mit verschiedenen Argumentationen. Die wichtigste Argumentation war, es handelt sich um bedauerliche Einzelfälle. Einige wenige Erzieher und Erzieherinnen im kirchlichen Dienst haben menschlich versagt, aber das System war in Ordnung und die Kirche trägt dafür keine Verantwortung. Das zweite relativierende Argument war, man muss das alles einordnen in den Zeitgeist, der in den Nachkriegsjahrzehnten in der Bundesrepublik herrschte. Das sei ein Zeitgeist gewesen von Repression gegenüber Kindern und Jugendlichen, geschlagen worden sei in Familien, in Schulen, überall. Und gearbeitet hätten die Kinder auch überall, in den Schulen, nicht in den Schulen, in den Familien, beim Bauern und so weiter. Und das alles sei also kein besonderer Zustand in der Heimerziehung gewesen. Und deswegen könne man das auch heute der Kirche nicht zum Vorwurf machen. Es sei nicht möglich, mit Gesichtspunkten, ethischen, moralischen, pädagogischen Gesichtspunkten von heute, die Praxis in der Heimerziehung in den 40er, 50er und 60er Jahren zu beurteilen. Damit hat man eine geschichtspositivistische Position bezogen, die eigentlich besagt, Man kann sich mit der Vergangenheit unter der Überschrift von Verantwortung überhaupt nicht auseinandersetzen, weil der Zeitgeist das nahegelegt hat. Und wieso sollte sich die Kirche anders verhalten können als die sie umgebende Gesellschaft? Auch das ist natürlich ein großes Problem, weil gerade die katholische und evangelische Kirche haben ihre Monopolstellung in der öffentlichen Erziehung, in der Heimerziehung, immer damit begründet, dass sie aufgrund ihrer christlichen Ethik und ihrer langen Erfahrung im Dienst am Menschen besonders geeignet sind, diese Form von öffentlicher Erziehung zu praktizieren. Und sie haben es geschafft, diese Monopolstellung mit 70% aller Einrichtungen über ein ganzes Jahrhundert hin aufrechtzuerhalten. Und jetzt, wo es um Kritik, um Anklagen, um Vorwürfe geht, nehmen Sie das alles zurück und sagen, wieso kann man uns anders beurteilen als die übrige Gesellschaft?
Wie bewerten Sie das?
Ich halte das für den Versuch, sich umfassend der Verantwortung zu entziehen. Und ich glaube auch, dass es sich erneut um eine Diskriminierung der Opfer handelt. Die ist vielleicht nicht gewollt, aber sie ist das Ergebnis einer solchen Strategie. Dahinter steckt eigentlich auch immer wieder, wenn man sich die großen Zahlen der Opfer anschaut, das sind ja zwischen Tausende, die sich gemeldet haben, wenn man immer wieder mit diesem Argument des Einzelfalls kommt, dann heißt es eigentlich, wir glauben euch nicht, was ihr berichtet, wir weisen das zurück, es kann sich nur um wenige Aufnahmen gehandelt haben.
Die Opfer haben zum Teil versucht, über Opferentschädigungsgesetze, über das Gesetz, was es ja seit 1976 gibt, Entschädigungen zu kommen. Da geht es nicht um riesige Beträge, es geht um Hilfen für Therapien, kleine wirtschaftliche Beträge, 150, 200 Euro im Monat. Und trotzdem sind ganz viele in die Mühlen von Ämtern und Justiz geraten. Wie konnte das passieren?
Der Weg über das Opferentschädigungsgesetz ist ein Einzelweg natürlich. Die Versorgungsämter gehen im Prinzip davon aus, dass bei jedem Antrag eines Opfers von Gewalterfahrungen die Glaubwürdigkeit geprüft werden muss. Und da es sich hier auch für die Angestellten und Beamten der Versorgungsämter und zum Teil für diese Menschen unvorstellbare Gewalttaten an Kindern und an Jugendlichen in diesem Heimerziehungssystem handelt, ist die erste Reaktion, das ist unglaubhaft. Also, es liegt so lange zurück. Wie könnt ihr euch so genau an Einzelheiten erinnern? Das kann man euch nicht abnehmen. Und dann gibt es einen Bescheid des Versorgungsamtes, der Antrag wird abgelehnt und wenn dann jemand klagt beim Sozialgericht, dann muss das Sozialgericht entscheiden, folgt es jetzt der Argumentation des Opfers oder aber der Haltung des Versorgungsamtes. Wenn das Sozialgericht auch der Haltung des Versorgungsamtes folgt, was in vielen Fällen der Fall ist, dann kann das Opfer Berufung einlegen, dann landet die Geschichte in der nächsthöheren Instanz, beim Landessozialgericht. Und das Landessozialgericht muss dann erneut die Frage der Glaubwürdigkeit klären. Und wenn dann das Landessozialgericht ein forensisches Gutachten anfordert, um wieder erneut die Frage der Glaubwürdigkeit des Klägers und des Antragstellers zu überprüfen, dann haben wir das Problem, dass diese forensischen Gutachten in der Regel den Auffassungen des Versorgungsamtes folgen und in ihrer Begutachtung sich beziehen auf altes Aktmaterial, was über diese Kinder und Jugendlichen während ihrer Zeit der Heimerziehung hergestellt worden ist. Und dann haben wir den Fall, dass da plötzlich ein psychiatrisches Gutachten aus den 60er oder 70er Jahren 1:1 übernommen wird, in dem drin stand, dieses Kind ist ein notorischer Lügner und es hat einen Charakter eines parasitären Sozialschmarotzers. Das sind alles so Originalformulierungen aus solchen Gutachten. Da wird dann in der Sprache der eugenischen Psychiatrie der NS-Zeit über Menschen geredet, die während der Zeit der Bundesrepublik in der Heimerziehung waren. Und das ist eigentlich ein furchtbarer Vorgang, weil durch diese Gutachten die Opfer und die Kläger erneut diskriminiert werden. Es wird ihre Glaubwürdigkeit grundsätzlich in Frage gestellt und sie werden wieder viktimisiert. Sie haben eine weitere Gewalterfahrung zu verkraften, jetzt in der Form eines Gutachtens, das alles das bestätigt, was früher in ihrer Kindheit und Jugend über diese Menschen von der Jugendhilfebürokratie und von den Heimen zusammengetragen worden ist.
ist denn dann dieses Opferentschädigungsgesetz, was so hohe Hürden setzt, nämlich den kausalen Beweis, mir ist das geschehen und deshalb habe ich jetzt ein Problem, oder auch sozusagen die Nachweis- oder Überprüfbarkeitsfähigkeit von so lange zurückliegenden Geschehnissen, ist dann, haben wir mit dieser Form der Opferentschädigung nicht einen falschen Weg, eine falsche Möglichkeit oder Unmöglichkeit, Opfern Hilfe zu gewähren?
Ja, das ist der falsche Weg. Wir müssen uns mal die Größenordnung vor Augen führen. In der Zeit von 1949 bis 1979 waren 800.000 Kinder und Jugendliche in der Bundesrepublik in der Heimerziehung. Ein ganz großer Teil von denen sind in dieser Zeit systematisch gedemütigt worden, für ihr Leben traumatisiert worden. Viele von diesen Kindern und Jugendlichen haben gravierende Gewalterfahrungen, viele auch die Erfahrung von sexueller Gewalt machen müssen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, die Menschen, die sich jetzt melden, nach und nach werden es immer mehr. Im Augenblick sind wir ungefähr zwischen 2500 und 3000, die sich gemeldet haben, und Experten schätzen übereinstimmend, wir werden in den nächsten Monaten und in den nächsten 2 Jahren vielleicht zu einer Zahl von ca. 30.000 kommen, um die es dann auch geht, was die Empfehlung des Runden Tisches anbetrifft, für Lösungsmöglichkeiten, die der Runde Tisch der Bundesregierung und dem Bundestag der Ende dieses Jahres offerieren soll. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, die würden alle auf dem individuellen Weg über das Opferentschädigungsgesetz verwiesen, mit diesen Prozeduren, die uns bei den wenigen, die das bisher versucht haben, schon bekannt geworden sind. Völlig unmöglich. Da muss eine politische Lösung her, da muss eine Fondslösung gefunden werden, eine Stiftungslösung. Ein nationaler Entschädigungsfonds müsste eingerichtet werden, wo alle die Institutionen sich daran beteiligen müssen, die an diesem Geschehen teilhatten. Und das ist eigentlich der einzige Weg, den man sich da vorstellen kann.
Die Bundeskanzlerin hat ja trotzdem, trotz der bekannten Probleme mit den Fällen, die wir schon eben seit 2006 bekannt worden und seit dem runden Tisch Heimerziehung ja jetzt wissentlich da sind, trotzdem gesagt, man müsse über großzügige Entschädigung, man muss über Entschädigung reden, hat sie in der Generaldebatte über den Haushalt gesagt. Ist das ein Versprechen, was Sie ernst nehmen, oder gibt es eher klare Ansagen, die Politik machen müsste an die Institutionen, die Verantwortung getragen haben?
Die Bundeskanzlerin hat sich geäußert bezogen auf die jetzt diskutierten Missbrauchsfälle an den Schulen und Gymnasien. Sie hat überhaupt nicht die Verbindung hergestellt zum Runden Tisch Heimerziehung und zu den Opfern, um die es da geht. Und es ist für mich eine dramatische Frage, ob die Verbindung zwischen diesen beiden Seiten der Opferdiskussion hergestellt wird. Wird der Runde Tisch Heimerziehung verbunden mit dem runden Tisch, der jetzt am 23. April seine Arbeit aufnehmen soll? Werden Vertreter der Ehemaligen, die am runden Tisch Heimerziehung jetzt seit einem ganzen Jahr intensiv arbeiten, werden die gehört an diesem neuen runden Tisch, der eingerichtet wird? In keiner einzigen Stellungnahme bisher habe ich gehört, dass diese Verbindung auch nur gesehen wird. Weder von der Bundesjustizministerin, die von vielen ehemaligen Heimkindern in den letzten Wochen angesprochen worden ist, noch bei der Familienministerin, noch bei der Bildungsministerin. Keine dieser Ministerinnen und auch nicht die Bundeskanzlerin hat in ihren Stellungnahmen jemals diese Verbindung gezogen. Und ich befürchte, dass es passieren kann, dass im Zuge dieser Konzentration auf die Kinder und die Jugendlichen aus dieser bürgerlichen Sphäre der runde Tisch Heimerziehung mit den Opfern vom Rande der Gesellschaft hinten runterfällt. Wir haben heute noch mit verschiedenen Vertretern der Ehemaligen darüber diskutiert, wie man das hinkriegen kann, dass diese Verbindung gesehen und hergestellt wird. Also die Ehemaligen werden offiziell einen Antrag an den neuen runden Tisch stellen, dass es eine Verbindung zwischen beiden Gremien gibt und die Entschädigungsfrage nicht einseitig und abgekoppelt von dem, was am runden Tisch Heimerziehung diskutiert wird, gefunden wird. Und da muss man klar sagen, am runden Tisch Heimerziehung haben sich alle Regierungsvertreter vom Bundesfamilienministerium bis hin zu den Vertretern der Länder und der kommunalen Spitzenverbände bisher eindeutig und unmissverständlich gegen materielle Entschädigungen ausgesprochen. Zuletzt in der Pressekonferenz am 22. Januar hier in Berlin, wo Frau Vollmer den Zwischenbericht vorgestellt hat. Auf Nachfrage von Journalisten haben die Ländervertreter und der Vertreter der Bundesregierung gesagt, die Frage von materiellen Entschädigungen steht für sie zurzeit nicht zur Debatte. Wenige Tage später ging hier in Berlin am Canisius-Kolleg die Debatte los über sexuellen Missbrauch an Elite-Gymnasien und Internaten. Und wenige Tage später ist schon die Diskussion über Entschädigungen im Gang. Das müssen Sie sich mal vorstellen.
Was sagt Ihnen das?
Na, das sagt mir, dass die ehemaligen Heimkinder nach wie vor eine Randgruppe in der Gesellschaft darstellen, obwohl es sich um Hunderttausende handelt. Sie haben nach wie vor keine ausreichende politische Lobby und sie sind nicht in der Wahrnehmung der politischen Verantwortlichen. Es sind die Schmuddelkinder und auch der runde Tisch Heimerziehung in seiner ganzen Ausstattung und so wie er bisher gehandhabt worden ist, spiegelt das wider. Auch dieser runde Tisch Heimerziehung mit seiner lächerlichen Ausstattung von 400.000 Euro für eine Arbeit von 2 Jahren, die 30 Jahre Heimerziehung aufklären soll, das alles sind Hinweise darauf, wie ernst dieses Thema genommen wird. Und noch nie hat eine Ministerin der Bundesregierung den Weg zu diesem runden Tisch Heimerziehung gefunden und dort Stellung genommen. Jetzt streiten sich die Ministerinnen darum, wer als erstes mit einem solchen Gremium beginnen darf. Ja?